D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Hallo.
Und Herr Pähler.
Hallo, schönen guten Abend.
Rechtspopulismus und die Medien, ein Realitätscheck.
Glaubwürdigkeit und die Medien, ein Weg aus der Krise.
Bundestagswahl 2017 und die Medien, ein Rezeptbuch für Radiomacher.
Pageflow, Snapchat, Virtual Reality und die Medien, ein Journalismuscheck. Und Daniel? Warum klingen wir heute eigentlich so anders?
Das weiß ich auch nicht, Herr Pähler, aber das sind auf jeden Fall unsere Themen in einer Stunde was mit Medien. Wir berichten von den Tutzinger Radiotagen.
Die erste Meinung
kommt heute von Dennis Horn. Er hat sich auf den Tutzinger Radiotagen an einem Begriff gestört, den er immer wieder hört, und zwar dem Begriff Mehrwert.
Wenn es bei Radio und Fernsehen um Online und Social Media geht, dann wollen alle immer Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Dabei ist das einer dieser Begriffe, mit denen wir uns in die Tasche lügen. Mehrwert führt nämlich dazu, dass Online zur Resterampe wird. Folgendes passiert immer wieder. Ich gehe als Reporter zu einem Termin, notiere mir die wichtigen Dinge, mache meine Aufnahmen und erinnere mich dann daran, dass mein Chefredakteur ja noch was mit Mehrwert will. Also stelle ich ein paar Fragen mehr, mache ein paar Fotos mit meinem Handy, fahre dann in die Redaktion und baue dort zuerst mal ein Stück fürs Programm und dann kümmere ich mich um die Website, wofür aber kaum Zeit bleibt. Also kippe ich alles, was ich habe, ins Netz. Den Text zum Beitrag, die Rohversion der Interviews, eine kleine Bilderstrecke. Die wichtigste Frage ist aber doch, was erwarten unsere Nutzer dort in einem bestimmten Kanal von uns? Was erwarten sie, wenn sie unser lineares Programm einschalten? Was erwarten sie, wenn sie unsere Website besuchen? Was erwarten sie, wenn sie unserer Facebook-Seite ein Gefällt mir spendieren? Wir sollten Antworten auf diese Fragen suchen, statt ständig von Mehrwert zu sprechen.
Die zweite Meinung
kommt heute von den Teilnehmern der Tutzinger Radiotage.
Ich bin Christina Scheuer, ich bin Redakteurin bei Radio Bielefeld. Für uns ist das Allerwichtigste gerade bei Facebook und bei Twitter, dass wir eine gute Ansprache finden, dass wir den Hörer mitnehmen, wie man es immer so schön sagt, dass wir eine Emotion wecken, dass wir bei ihm sind, in seiner Blase sind. Und das ist für uns viel wichtiger als ein super cooler Weiterdreh mit mega Mehrwert.
Mein Name ist Jascha Habeck, ich bin Moderator bei HR Info und ich finde es immer ganz schrecklich, wenn man nur an die Hand bekommt von der Redaktion oder vom Reporter, ja und mehr dazu dann auf unserer Internetseite. Ich finde das schrecklich, weil das mehr dann da meistens nur irgendwelche Bilder sind, die mich aber nicht weiterbringen oder noch Textwüsten und so weiter. Also wenn es einen Mehrwert, sowieso ein komischer Begriff, sein soll, dann muss es auch wirklich etwas ganz Besonderes sein, meiner Meinung nach.
Mein Name ist Shiva Schley, ich arbeite bei Funkhaus Europa. Aus meiner Sicht sollten wir alle den Begriff Mehrwert komplett aus unserem Wortschatz streichen. Ich möchte als Journalistin Content erzeugen und diesen Content möglichst fachgerecht für den Ausspielkanal, den ich bespiele. Wenn dabei Mehrwert entsteht, schön und gut, aber das sollte nicht im Fokus stehen. Im Fokus sollte stehen, was will ich eigentlich transportieren? Denn es gibt nicht ein Hauptmedium. Es gibt ganz viele Medien, die wir einfach bedienen sollten. Weil wir sollten dahin gehen, wo der Nutzer ist. Das ist ein ganz alter Satz, aber der gilt einfach.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das glaubwürdige Medienmagazin. Heute ja irgendwie in ganz Deutschland das große Finale des schönen Spätsommers, nachdem die letzten Tage ja auch schon so fantastisch waren. Während Herr Pähler noch im Sommerurlaub in Bad Münstereifel-Wald, sind Dennis Horn und ich mit euch diese Woche ins mediale Zeltlager gereist. Die Tutzinger Radiotage. Vielleicht habt ihr es noch im Ohr. Wir haben 6 junge Journalisten gesucht, die mit uns zum Starnberger See fahren, um dort von der Radioveranstaltung crossmedial zu berichten. Die Tutzinger Radiotage, die haben in diesem Jahr zum 12. Mal stattgefunden, werden ja veranstaltet von der Bundeszentrale für politische Bildung an der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Und ich sag euch was, so viele Bewerbungen von euch hatten wir noch nicht bekommen. Herausgekommen ist eine tolle Truppe. 2 der 6 jungen Journalisten, die da mitgekommen sind, sind jetzt auch heute Abend live bei uns. Eileen Amberg, nochmal schönen guten Abend, Eileen.
Guten Abend.
Und Oskar Wittliff, schönen guten Abend, Oskar.
Hallo, guten Abend.
Tja, Sonntag bis Dienstag liefen die Radiotage. Wir haben haben uns dann schon am Samstag zum Vorab-Workshop getroffen. Wie war es denn für euch, wenn ihr mal so eure Erwartungen vorher und dann jetzt auch mit der Realität der letzten Tage so vergleicht?
Also bei mir war das so, ich hatte nicht wirklich große Erwartungen. Ja, das hört sich jetzt so negativ an, aber ich bin da relativ frei dran gegangen. Ich habe einfach gesagt, ich guck mal, was passiert. Ja. Ich guck mal, wie die Leute so drauf sind und versuche einfach das Beste daraus zu machen. Und und es war einfach mega cool. Also es war total abwechslungsreich. Es war unfassbar viel. Ich habe wirklich jetzt 2 Tage gebraucht, um das alles zu verarbeiten, die Diskussionsrunden, alles, was wir erarbeitet haben, was wir in den Blog gestellt haben. Also es war einfach so viel und so cool, also kann ich wirklich nur weiterempfehlen.
Mir ging es auch ganz ähnlich. Ich bin auch ohne große Erwartungen reingegangen und wollte mich einfach mal überraschen lassen. Und ich war überrascht, wie cool die Truppe dann war und wie eng wir uns nach den paar Tagen zusammengeschweißt haben und jetzt immer noch nicht aus der WhatsApp-Gruppen-Konversation rauskommen und immer noch so die Stimmung vom Starnberger See irgendwie weiter transportieren. Und das waren wirklich tolle, bereichernde Tage, irgendwie mit den Menschen darum zu hängen, aber eben auch die Themen, die wir behandelt haben, da anzusprechen.
Und beim Verarbeiten der Radiotage helfen wir jetzt auch noch in den nächsten Minuten, denn wir kümmern uns ein bisschen drum, was auch inhaltlich dort passiert ist. Und da eins ist mir auch in diesem Jahr besonders aufgefallen, die Themen, die wir dort besprochen haben mit den Radiomachern aus ganz Deutschland, die gehen nicht nur Radiomacher etwas an. Ich glaube, die sind für alle relevant, die was mit Medien machen. Das Motto in diesem Jahr, umschalten im Kopf, glaubwürdig durch die Krisen. Wir haben uns da zwischen einem Thema bewegt, was ja seit einem Jahr uns begleitet und auch mit einem anderen Thema, was uns in einem Jahr intensiv begleiten wird. Also so zwischen Flüchtlingskrise, / Lügenpressevorwürfen und der Bundestagswahl im kommenden Jahr.
Ja, und zwischen Flüchtlingskrise und Lügenpresse schwebt ja der Rechtspopulismus und damit verbunden die Frage, wie sieht die Realität aus? Der Politikforscher Richard Hilmer, Mitbegründer von Infratest DIMAP und Geschäftsführer von Policy Matters, hat einmal gezeigt, wie es um den Rechtspopulismus in Deutschland wirklich steht. Eine Erkenntnis fiel auf, die AfD lebt von der Aufgeregtheit der Männer.
Eine andere Erkenntnis war, dass vor allem im Osten Menschen die AfD wählen. Die Wahlbeteiligung hat bei den vergangenen Landtagswahlen um etwa 10 Prozentpunkte zugenommen. Das ist laut Hilmer teilweise auf den Zufluss von Nichtwählern zur AfD zurückzuführen. Nichtwähler, die den in dem Bundestag vertretenen Parteien nicht vertrauen, sehen die AfD als Protestpartei.
Laut Richard Hilmer entscheiden sich im Osten viele Menschen für die AfD aufgrund einer hohen Unsicherheit, was Lebensumfeld, Zukunft und die Nachwirkungen der Geschichte der Bundesrepublik angeht. Im Gegenteil zur NPD stammten AfD-Wähler meist aus der Mittelschicht, seien selbstständig oder in einem Arbeitsverhältnis. Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sei der Anteil der Selbstständigen maßgeblich für den Erfolg der AfD verantwortlich gewesen.
Die Sorgen der AfD-Wähler stehen aber im Kontrast zu einer anderen Erkenntnis. Die wirtschaftlichen Zahlen und Lebensumstände der deutschen Bevölkerung waren nie besser, sagt Forscher Hilmer. Auch die Umfragen bei den Wählern in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg würden dafür sprechen, dass die Wähler mit der jeweiligen Landesregierung zufrieden sind. Bemerkenswert sei außerdem, dass die Unionswähler in Bezug auf die Zukunft und die Politik die zuversichtlichsten sind.
Von den AfD-Wählern kann das man nicht behaupten. Statistisch sei AfD-Wählern eine Medien- und Politikskepsis und die daraus resultierende Enttäuschung über die Politik gemein. Bedenklich sind laut Hilmer die 76% der AfD-Wähler, die mit der Demokratie an sich unzufrieden sind.
Was ich auch interessant fand, er sagte noch, diejenigen, die sich als rechts begreifen, sind Medien gegenüber besonders skeptisch. Die Fakten aus dem Vortrag von Richard Hilmer, die gibt es auch auf radiotage-was-mit-medien.de. Und das ist ja übrigens auch so die Adresse, wo ihr alle crossmedialen Ergebnisse von unserer jungen Radiogruppe, also von den Radio-Zivis sozusagen, dann auch dort vorfinden könnt. Ja. Nicht nur unzufrieden mit der Politik, sondern auch mit den Medien. Da fand ich auch noch einen Einwurf von Dr. Michael Schröder spannend von der Akademie für politische Bildung, der mir da in Erinnerung geblieben ist. Bei Ihnen in der Akademie gibt es ja das ganze Jahr über Tagungen. Da kommen die Teilnehmer auch aus den Nicht-Medienbranchen und ihm fällt da auf, so als Gastgeber, es ist gesellschaftsfähig geworden, über Medien zu schimpfen und ihnen zu misstrauen. Diese Haltung sei mitten im Bildungsbürgertum angekommen, wie er sagte. Dang! Die Radiowissen hier. Was mit Medien? Das Medienmagazin von den Tutzinger Radiotagen. Bei uns sind weiter die jungen Journalisten Oskar Wittliff und Eileen Amberg. Mit 4 weiteren Kollegen haben sie am Wochenende einen Cross-Media-Begleitblog gestartet. Radiotage, was mit Medien.de. Und eins der Themen auch, Hasskommentare. Oskar, Eileen, wie denkt ihr eigentlich über dieses Problem, womit sich jetzt der Journalismus ja seit einigen Monaten verstärkt rumschlagen muss?
Ich finde das eigentlich irgendwie schwer in Worte zu fassen. Also es ist irgendwie eine Sache, die einem überall auffällt. Also in allen Variationen, ob es jetzt Hass gegenüber einer Menschengruppe ist, ein Hass gegenüber der eigenen Person, gegenüber Radio oder gegen den Journalismus generell. Ich finde es unglaublich heftig, was in den letzten Jahren sich da entwickelt hat. Und dass halt jeder, der halt irgendwie denkt, okay, jetzt muss ich aber das jetzt auch sofort gleich irgendwie in den sozialen Netzwerken posten und sofort meinen ganzen Gedankenkram rauslassen. Es ist eben unglaublich schwierig und es ist auch unglaublich schwierig, damit umzugehen, sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf professioneller Ebene eben dem Nutzer gegenüber.
Und Oskar, du hast uns da auch was zur Einordnung mitgebracht.
Ja, also ich habe jetzt einfach mal ein paar Beispielzitate rausgesucht. Zum Beispiel, weg mit dem Dreck, schreibt einer, oder ein anderer plädiert für den Bau von Konzentrationslagern, und dann Zitat, ab ins Gas mit dem Dreckspack. Solche Kommentare, ne, die haben mit der Flüchtlingskrise extrem zugenommen, und die Medienwissenschaftlerin Kaya Timm von der Uni Bonn hat zu Gründen und Ausmaßen von Hetze im Netz geforscht. Auf den Tutzinger Radiotagen hat sie ihre Forschungsergebnisse vorgestellt, und mir hat sie erklärt, wie sich die Kommunikation mit zunehmender Zahl von Flüchtlingen in Deutschland verändert hat.
Also wir haben zwei Stränge, die sogenannten Traditionsmedien und die sozialen Medien. Und was wir halt schön sehen können, ist, dass im Rahmen dieser sogenannten Lügenpressendebatte sich so eine Verlagerung in die sozialen Medien abzeichnet. Das heißt, wir haben faktisch die Traditionsmedien, die ihre journalistische Berichterstattung machen. Aber wir haben eigentlich ganz viel Debatten und auch natürlich entsprechende Hasspostings, wie erwähnt. Vor allen Dingen auf Facebook, auf Twitter werden sie weiterverbreitet. Und das heißt, eine Debatte findet in zwei verschiedenen Öffentlichkeiten statt. Wobei wir, glaube ich, auch schön zeigen konnten in den Forschungen, die wir gemacht haben in Bonn, wie sich das verkreuzt. Also wir haben ganz viel Mashups, ja, also von Pegida-Accounts oder von anderen Accounts, die Traditionsmedien übernehmen. Ja, mit anderen Kommentaren versehen. Das kann Bild.de sein, das kann Spiegel.de sein. Das spielt eigentlich gar keine große Rolle. Wenn es passt, wird es gemasht und wird in verschiedenen Formen dann auf dem Netz kolportiert. Das heißt, kreativ werden die Traditionsmedien genutzt, um die eigenen mehr oder weniger Argumente zu unterstützen.
Sie haben ja auch untersucht, wie diese Hetze entsteht und wie sie sich weiterentwickelt. Was sind denn so die zentralen Ergebnisse?
Also ich glaube, man kann eins sagen, insbesondere wenn man jetzt die verschiedenen Pegida Accounts anschaut, das haben wir gemacht. Es gibt so eine Art, ich sage immer so ein Kokon, der drum gesponnen wird. Und das macht man so, dass man beispielsweise sehr kritische Posts, also ob das jetzt zu den Medien ist, ob das zur Politik allgemein ist, ob das zur Flüchtlingspolitik ist, spielt eigentlich noch gar keine Rolle, positiv kommentiert. Das heißt, ich habe also einen faktisch sehr extremen Post oder vielleicht sehr kritischen Post. Und dann bekomme ich eine tolle Unterstützungsreaktion von meinem Netzwerk. Und dann fühlen sich Leute auch unheimlich schnell enthemmt. Und das ist ja das, was wir uns manchmal fragen. Wie kommt es denn, dass jemand wirklich allen Ernstes einen Facebook-Post mit der Überschrift »Ich bin Rassistin« und bekenne mich dazu, und danach habe ich ein Mashup mit einem Auschwitz-Foto, was wirklich ganz extrem rassistisch ist, ja, aber völlig unter Klarnamen, unproblematisch ganz anscheinend. Und ich glaube, es kommt daher, dass sich diese Leute aufgehoben fühlen. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie öffentlich sanktioniert werden, ganz im Gegenteil, sie werden bewundert für ihren Mut. Und genau das ist eben dann ein soziales Netzwerk, was diese Formen weiter treibt und weiter ermuntert. Und die Effekte sehen wir dann jetzt, ja.
Die Räume für diese Diskussionen und Postings sind ja nicht nur oft eigene Räume, sondern auch Seiten von uns Medienmachern, von großen Medien, von kleinen Medien, auch von lokalen Medien. Diesbezüglich richtet sich auch die Frage von Daniel und von Bumblebee. Daniel fragt, ob Journalisten zu passiv damit umgehen, zu passiv mit Hasskommentaren umgehen. Und Bumblebee fragt, ob Journalisten diese Kommentare vielleicht direkt blocken sollten.
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil es geht ja nicht nur um die Kommentare. Es geht eigentlich darum, was ist denn ein Journalist, eine Journalistin im digitalen Zeitalter? Eigentlich stellt sich die Frage viel grundsätzlicher. Das bedeutet eben auch, wenn ich persönlich angegriffen werde, wenn meine Redaktion angegriffen wird oder mein Medium auf den verschiedenen, sag ich mal, digitalen Seiten, das kann eine Lokalzeitung sein, das kann Spiegel Online sein, das spielt gar keine große Rolle, gibt es entsprechende Postings, das wissen wir alle. Es gibt natürlich die Moderierten, das heißt bestimmte, die also nun wirklich jede Grenzen sprengen, werden selbstverständlich von den Redaktionen auch vom Netz genommen, müssen sie auch. Aber löst natürlich das Problem nicht. Ja? Wenn ich persönlich das Gefühl habe, als Journalistin, ja, ich werde nicht nur angegriffen, sondern es gibt einfach Positionen, die ich widerlegen möchte, ja, dann wäre es natürlich toll, sage ich es mal ganz offen, wenn das auch gemacht wird. Andererseits ist plötzlich die Rolle von Journalisten eine andere. Sind sie denn wirklich dafür zuständig, ja, jeden wie auch immer wirren Kommentar oder jeden Irrläufer oder jeden politisch kritischen Kommentar zu beantworten? Ja, kann das die Aufgabe von Online-Journalisten sein? Ich habe selber da noch viele Fragezeichen, aber ich glaube, wir erleben einen Wandel des Berufsbildes im Moment.
Aber Sie meinen trotzdem, dass man, wenn man eine Meinung hat, als Medium, aber auch als Einzelperson auch Mut haben sollte, das den Hasskommentaren entgegenzusetzen?
Ja, unbedingt, unbedingt. Also ich hoffe sehr, dass es die Zivilcourage, und die gibt es ja, also gibt es ja gar keinen Zweifel, ja, dass sie sich ein bisschen mehr bei Facebook abbildet. Dass man denen nicht einfach so das Feld überlässt. Das fände ich sehr schön.
Sagt die Medienwissenschaftlerin Kaya Timm von der Uni Bonn. Oskar hat mit ihr gesprochen. Wenn ihr euch wundert, was hat er da für so Fragen zwischendrin gestellt? Wir haben das auch per Livestream, die Experteninterviews bei den Radiotagen begleitet. Und da haben wir eure Fragen, die dann halt dann in dem Moment live zugeschaut haben, mit eingebaut. Also richtig interaktiv das Ganze. So, Aileen, du hast dir angeschaut, wie die Journalisten über diese Problematik diskutiert haben.
Genau, und die machten sich auch ziemlich schnell jetzt auf die Suche nach Gründen für diese Glaubwürdigkeitskrise. Und ich nehme euch am besten einfach mal mit zur Diskussion.
Zeitmangel und was sind jetzt sinnvolle Diskussionen, was sind latent überflüssige Diskussionen?
So, und das muss man sich so vorstellen, da sitzen Vollblutjournalisten am Starnberger See und reden, diskutieren, nennen Probleme und da kommt immer wieder nur so ein zustimmendes Gemurmel. Wie zum Beispiel, dass der Anspruch an die Schnelligkeit gestiegen ist. Alles ist als erstes im Netz, also dürfen wir beispielsweise beim Radio auch nicht hinterherhinken, erzählt Ine Dippmann, Sachsen-Korrespondentin vom MDR, als sie zum ersten Mal von der Pegida-Demo berichten soll.
Also der Druck aus der Redaktion war ganz groß, auch ganz schnell zu berichten, live zu berichten, selbst vor den Demonstrationen schon. Und dort schon Einordnungen zu liefern, was sind das eigentlich für Leute, die damit hingehen? Ist das eine heterogene, ist das eine homogene Gruppe? Und da ging natürlich, wie das auch in unserem Metier ja häufig ist, der Fokus sehr stark auf das Außergewöhnliche, auf das, was neu ist. Und dort war der Fokus eben sehr schnell darauf, es laufen Nazis mit, es laufen Leute in Thorsteiner Klamotten mit. Und dann war der Stempel erstmal drauf.
Problem 2, wir haben keine Zeit mehr für langwierige Recherchen. Also verkommen viele Beiträge zu akustischen Häppchen, so ohne Einordnung, ohne es manchmal wirklich selbst zu verstehen. Sandra Müller vom SWR nannte es akustisches Snapchat, ein sehr toller Begriff. Problembeispiel 3, Hass und Hetze haben durch das Netz ihren Weg zur Öffentlichkeit gefunden. Doch wie wir mit diesem Problem und der Glaubwürdigkeitskrise umgehen, ein Patentrezept gibt es natürlich nicht. Und da sind sich die Teilnehmer der Tutzinger Radiotage einig. Lösungsansätze gibt es hingegen schon, wie Counterspeech mit Fakten gegenargumentieren, empfiehlt auch Ine Dippmann.
Ehrlich gesagt, ist mir noch kein anderer Weg eingefallen, als auf die irrationellen Ängste mit Rationalität zu antworten. Das ist auch das, was wir von Anfang an gemacht haben. Als diese ganze Fremdenangstgeschichte kam, haben wir mit einem Psychologen zum Beispiel darüber gesprochen, was es eigentlich für eine Urangst ist vor dem Fremden, wo das herkommt, wann es gefährlich wird etc.
Eine Lösung kann auch sein, wenn Medien mehr in die Offensive gehen. Hier Professorin Kaya Timm von der Uni Bonn.
Die Frage ist, wie geht man mit diesem Hass um? Auch übrigens den Hass gegen die Journalisten. Kleine Idee jetzt von mir, was ja auch gemacht wird von vielen Printmedien oder Digitalmedien, dass man diese Tweets veröffentlicht. Und mit dem Klarnamen, ja, dass man eben diese Leute nicht in die Anonymität entlässt. Da kriegt man sofort wieder juristische Probleme. Ja, ja, ich weiß das.
Aber egal, wie jedes Medium vorhat, mit Hass, Hetze und Lügenvorwürfen umzugehen, es gibt einen Punkt, bei denen alle zustimmen. Wir müssen uns bei unserer Arbeit wieder auf die Basis des Journalismus konzentrieren, also gut recherchierte, ausgewogene Berichterstattung, und das könnte ein Weg aus der Glaubwürdigkeitskrise sein.
Ihr hört Was mit Medien? Das meinungsstarke Medienmagazin. Auf den Tutzinger Radiotagen, da ging es auch um praktische Handarbeit. Wir schauen uns jetzt mal eine crossmediale Darstellungsform an und klären auch eine inhaltliche Frage, nämlich wie viel Meinung darf eigentlich sein? Oskar und Aileen, fangen wir aber erstmal mit Pageflow an. Das sind ja diese multimedialen Scroll-Reportagen. Was haltet ihr davon?
Also ich bin ziemlich begeistert von den Tools und den Möglichkeiten, die zum Beispiel Pageflow bietet, einfach in der Darstellungsform, weil das einfach so toll aussieht und man interaktiv damit umgehen kann. Ich habe aber auch den Eindruck, dass immer mehr große Medienhäuser darauf setzen, nur um darauf setzen zu müssen, um zu zeigen, ja, wir sind auf der Höhe der Zeit.
Um hip zu sein.
Ja. Genau, um da zu sein, auch so bei kleineren Themen, wo das vielleicht gar nicht angebracht ist.
Also ich liebe das einfach, wenn verschiedene Medien miteinander verschmelzen. Also ich finde auch, das ist jetzt das, wo wir alle ganz, ganz schnell darauf hinsteuern. Und das finde ich total geil, weil wir haben öfters schon drüber gesprochen, wie kann man Radio oder Audio sichtbar machen? Wie kann man das mit Video oder Bildern verbinden? Und ich finde, das ist einfach eine großartige Möglichkeit dafür. Aber ich stimme eindeutig dazu, der Inhalt muss zu der Darstellungsform passen, wie bei allen anderen auch.
Vor etwa anderthalb Jahren sind Pageless hier in Deutschland vorgestellt worden. Aber wie sieht jetzt eigentlich mittlerweile so der Praxischeck aus, da nach den 18 Monaten? Ist es ein Tool für Hörfunkredaktion? Das war auch Thema auf den Tutzinger Radiotagen. Und Sarah Kunst hat für uns verschiedene Meinungen eingefangen und dabei mit Alexandra Reinsberg vom Bayerischen Rundfunk gesprochen. Die crossmediale Autorin und Pageless-Expertin findet, für eine gute Geschichte lohnt sich der Aufwand immer. Und hier ist auch, was die Kolleginnen aus dem Hörfunk sagen.
Ich bin ein ganz großer Fan von Pageflow. Ich glaube, dass sich das für Audio fantastisch eignet, um einen Mehrwert zu generieren. Allerdings glaube ich, was wir ganz dringend klären müssen, ist, wie diese Sache honoriert wird.
Ich glaube, wir Journalisten haben ja grundsätzlich das Problem, dass wir uns von Material ungern trennen. Und das ist aber notwendig, sich aufs Wesentliche zu fokussieren. Und ich fürchte, dass Pageflow einem die Möglichkeit bietet, dass die Geschichte überfrachtet wird und dass man den User überfordert.
Meine Bedenken sind, und die gehören dem redaktionellen Alltag, dass sie viele Ressourcen frisst und braucht halt viel Zeit, Personal und damit auch Geld.
So die Überlegungen einiger Journalisten auf den Tutzinger Radiotagen. 2014 wurde das multimediale Tool auf der Republika veröffentlicht. Es entsteht eine ganz neue Art des Geschichtenerzählens, haben damals der WDR und die Kölner Webagentur Codewise für das Tool geworben. Doch stimmt das? Alexandra Reinsberg ist crossmediale Autorin beim Bayerischen Rundfunk. Sie hat das Projekt Fremde Freunde als Pageflow umgesetzt. Die multimediale Reportage erzählt die Geschichte von einem Münchner Patenschaftsprojekt mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Auf den Tutzinger Radiotagen hat sie einen Workshop zum Tool gegeben und Fragen beantwortet.
Warum nehme ich dieses Tool und mache es nicht als klassische Radioreportage, als klassische Fernsehreportage, als klassischen Zeitungstext? Das muss natürlich an erster Stelle stehen, dass du dir überlegst, wie nutze ich das Tool am besten? Genauso wie bei jeder guten Geschichte gilt auch bei Pageflow Kill Your Darlings. Also wenn du merkst, diese Seite hält mich auf, dieses Video bringt mir nichts, dann muss es rausgeschmissen werden. Also ich glaube, dass man es mit einfacheren Mitteln wie einer Handykamera, einer iPad-Kamera hinkriegen kann. Natürlich, je besser mein Equipment ist und je mehr Know-how ich habe, desto hochwertiger wird's. Aber klar, in einem Redaktionsalltag ist es schwierig, so ein Projekt durchzuboxen. Aber ich glaube, im Endeffekt, wenn einem eine Geschichte wirklich am Herzen liegt, die man erzählen möchte, dann lohnt sich der Aufwand immer, finde ich.
Der Aufwand für ein Pageflow-Projekt ist gewaltig. Trotzdem hat der Workshop in wenigen Stunden ein Projekt realisiert. Eberhard Schade, Reportagenliebhaber und Redakteur für Deutschland Radio Kultur, war dabei. Er findet, Hörfunkredaktionen sollten das Tool nutzen und erklärt, warum.
Ich habe aus dem Workshop mitgenommen, dass das ein Tool ist, was relativ intuitiv und einfach in Anführungsstrichen zu bedienen ist. Es hat mir also so Berührungsängste genommen. Ich glaube, dass das ein Tool ist, auf das Hörfunkredaktionen vermehrt zurückgreifen sollten. Denn wenn man eine lange Strecke hat, auf der man noch sehr viel Hintergrund anbieten kann, ist es, glaube ich, ein sehr großer Mehrwert und für dieses Format sehr angemessen und sehr, sehr reizvoll. Dennoch glaube ich, dass die Grundvoraussetzung ist, dass man wirklich sehr gutes Bildmaterial, sehr gutes Filmmaterial, sehr gutes Audiomaterial haben muss, damit es eben auch den Mehrwert erzielt, den es erzielen soll.
Und das Interessante dabei ist, wenn ihr sagt, ja, das klingt anstrengend. Wir haben Tipps für euch zusammengestellt, das hat die Sarah Kunst gemacht, nämlich wenn ihr mal ein bisschen runterscrollt auf unserem Cross-Media-Begleitblog zur Sendung radiotage.wasmitmedien.de, wählt dann einfach Pageflow-Produzenten müssen Multitalente sein aus. Ich habe jetzt eine eindeutige Meinung, lasst uns mal über Meinung reden.
Ja.
Radiomoderatoren sagen ja immer gerne ihre Meinung, zum Beispiel, wenn sie einen Verein oder eine Idee aus dem Beitrag gut finden, aber machen sie sich damit vielleicht als Journalisten unglaubwürdig? Auch ein Thema auf den Tutzinger Radiotagen. Und Marcel Sommer hat die Diskussion für uns zusammengefasst und dabei unter anderem mit Mario Köhne gesprochen. Er ist Redakteur und Moderator bei der Ems-Fechtewelle in Niedersachsen. Er findet, Moderatoren dürfen sagen, was sie bewegt, denn das macht sie für ihre Hörer sympathischer.
Wenn wir jetzt so ein Beispiel nehmen, das eine Wahl einen ziemlich überraschenden Ausgang hat, bin ich der Meinung, dass der Moderator nicht sagen darf, das ist jetzt so dumm, dass die Partei so stark gewonnen hat. Ich bin aber schon der Meinung, dass er solche Dinge sagen darf, wie hier das Wahlergebnis von gestern Abend, mussten sie sich danach auch so schütteln. weil er damit auch die Gefühle der Hörerinnen und Hörer aufgreift und die direkt ein bisschen emotionaler, ein bisschen menschelnder zum Thema führen kann.
So wie Mario Köhne sehen es viele Radiomacher. Denn Radio ist ein Medium, das die Hörer vor allem emotional ansprechen will. Moderatoren sagen dafür auch manchmal ihre Meinung. Aber wo genau ist die Grenze? In Journalismus-Lehrbüchern steht, Nachricht und Meinung müssen klar getrennt werden. Professor Axel Buchholz gibt solche Lehrbücher heraus. Er fordert, Moderatoren sollen on-air nur in Ausnahmefällen ihre Meinung sagen. Und zwar nur dann, wenn sie klar gekennzeichnet ist.
Ich kann ja kommentieren. Ich bin ja Journalist und Moderator ist ja nur eine Funktion von Journalismus. Und wenn ich meine Meinung sagen möchte, dann tue ich das natürlich im Kommentar der Darstellungsform, die dafür da ist, die Meinungsdarstellungsform. Und ich glaube, dass diese Vermischung in den Darstellungsformen auch dazu beiträgt, dass Journalismus von manchen als unglaubwürdig angesehen wird.
Dass Moderatoren keine Werbung für eine bestimmte Partei machen sollen, das ist klar. Aber ein Radiomoderator ist ein Mensch mit einer Persönlichkeit und mit einer Grundhaltung. Und die darf auch durchscheinen, sagt Inge Seibel, Mitglied der Jury des Deutschen Radiopreises.
Wenn man vielleicht für irgendjemand eintritt oder für einen Verein oder für solche, die aus irgendeinem Grund benachteiligt werden, und ich mache mich da insoweit gemein, dass ich mich dann besonders engagiere, ich würde das tun. Es kommt ja immer darauf an, wenn ich es in einem Beitrag mache, der eigentlich über Informationen geht, dann widerspricht es natürlich den Grundsätzen. Wenn ich es aber in der Moderation mache und dadurch eben eine Haltung zeige, dann widerspricht das dem eigentlich nach meiner Auffassung nicht.
Mit anderen Worten, sich für Schwächere einzusetzen ist eine Grundhaltung und die darf in Moderationen auch vorkommen. Dazu gehört aber auch, dass der Moderator sich gut mit den Themen auskennt, über die er spricht.
Er sollte eben mehr sagen als nur leere Floskeln, und wenn er über ein Thema spricht, sollte man merken, dass er davon etwas versteht und dass er mehrere Seiten beleuchtet. Und das ist für mich auch schon Haltung und Meinung. Und das muss nicht heißen, ich bin der Ansicht das, sondern einfach durch gutes, fundiertes Hintergrundwissen zeigen, dass er was von dem Thema versteht, über das er redet.
Gefragt sind also Moderatoren, die Fakten für ihre Hörer einordnen und analysieren. Und wenn sie ihre Meinung sagen, dann muss sie auf Fakten begründet sein. Darauf haben sich die Teilnehmer der Tutzinger Radiotage geeinigt.
Passend dazu ein kleiner Webverweis. 7 Tipps, wie ihr als Journalisten glaubwürdiger werden könnt, gibt's im Blog auf Radiotage, wasmitmedien.de. Ihr hört der Radio Wissen. Was mit Medien? Das politische Medienmagazin. Wir sind mal ganz mutig. Was wird in einem Jahr die Titelseiten, Startseiten oder ersten Plätze in Radio- und Fernsehsendungen prägen? Die Bundestagswahl. Im kommenden Herbst findet regulär die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. Auch die Kanzlerfrage wird geklärt. Der genaue Wahltermin, der wird da noch festgelegt.
Auf den Tutzinger Radiotagen haben sich Radiomacher jetzt schon mal Gedanken gemacht, mit welchen Formaten sie im kommenden Jahr die Wahl besser begleiten können.
Und sie haben gesucht nach neuen Formatideen für die Berichterstattung zur Wahl. Doch wozu braucht man überhaupt neue Ideen? Nils Buhler hat auf den Tutzinger Radiotagen nach Gründen gesucht.
Vielversprechende Wahlprogramme, pathetische Auftritte von Politikern und eifrige Helfer am Wahlstand. Szenen, die wir im kommenden Jahr im Radio wieder häufiger hören werden. Die Bundestagswahl 2017 soll aber auch neue Radioformate hervorbringen.
Ganz simpel gesagt, weil es, glaube ich, sonst langweilig wird. Es sind so viele Wahlen, und ob das jetzt eine Bundestagswahl ist oder eine Landtagswahl, Kommunalwahl, ist erstmal eigentlich egal. Es ist immer so ein ähnliches Prozedere. Es gibt Wahlprogramme auf der einen Seite, es gibt die Parteien, es gibt immer irgendwie Spitzenkandidaten, die entsprechend viel dazu sagen. Und das kommt also jetzt gerade bei so einem Infoprogramm natürlich auch so oft vor, dass man eigentlich jedes Mal darüber nachdenkt, was könnte man denn mal anders machen, um es schlichtweg interessant zu halten.
Meint Uli Höhmann, Moderator und Autor bei HR Info. Auf den Radiotagen in Tutzing hat er im Workshop Wahlkampfkommunikation über neue Formen der Berichterstattung zur Wahl diskutiert. Für den Leiter des Workshops, Christoph Ebner, ist es wichtig, mehr Transparenz zu zeigen. Auch an dieser Stelle ging es somit wieder um die Glaubwürdigkeitskrise der Medien.
Mich umgibt sehr stark da der Vorwurf, dass wir nicht frei entscheiden können, dass wir sozusagen Systemmedien sind. Und ich glaube, was dagegen hilft, ist einfach sich zu überlegen, wie gehen wir transparent vor, dass wir mit unseren Hörern, Zuschauern, Usern auch in Kontakt treten, was interessiert die? Ja, und dass wir dann in den Redaktionen ja deutlich machen, wie wir über die Wahl berichten.
Bei der Berichterstattung sollen laut Ebner auch alle Parteien zu Wort kommen, die eine Chance haben, in den Bundestag einzuziehen. Das heißt, auch die AfD muss darin vorkommen. Außerdem plädiert der Leiter des SWR-Studios Freiburg für eine andere Fehlerkultur in den Medien.
Wir sind da nicht unbedingt stark darin, Fehler zuzugeben. Und ich glaube, dass die Veränderung in der Kommunikation in der Gesellschaft auch dazu führt, dass wir an der Stelle klar machen müssen, wenn bei uns was schief läuft, weil uns wird sonst sofort vorgeworfen, dass wir Dinge verheimlichen, dass wir Dinge weglassen oder dass wir über etwas falsch berichtet haben. Und wenn irgendwo ein Fehler passiert, dann müssen wir dazu stehen, dann müssen wir ihn korrigieren.
Ergebnis des Workshops ist ein Rezeptbuch mit neuen Formatideen für das Radio. Neben Transparenz geht es dabei auch darum, wie Hörern die Wahl erklärt werden oder die Berichterstattung unterhaltsamer sein kann.
Nils Buhler hat uns dieses Formatbuch vorgestellt und das könnt ihr euch auch online anschauen auf Radiotage, was mit mir in die Ede. Hat er 6 Formatideen für die Bundestagswahl mal zusammengestellt. Was ist euch da so aufgefallen, Oskar und Aileen?
Ich finde hier diesen Alltagscheck ganz cool. Da wird getestet, inwiefern die Politiker, die wir wählen können für unseren Kreis, für unseren Wahlkreis, unser Wahlgebiet tatsächlich gut kennen. Also wie viel kostet der Eintritt im Schwimmbad? Wie hoch ist der höchste Kirchturm? Dass diese Fragen werden den Politikern gestellt und so getestet, inwiefern die sich auskennen.
Was ich ziemlich cool finde, ist das Wahllexikon. Also, dass man sich nochmal zwischendurch bewusst macht, dass nicht alle mit der großen Koalition, mit Erst- und Zweitstimme, mit 5%-Hürde, mit diesen ganzen Begriffen was anfangen können. Dass man wirklich mal sagt, okay, komm, ich geh jetzt nochmal einen Schritt zurück und erklär das einfach nochmal, damit halt wirklich alle das verstehen, weil das sind einfach Begriffe, mit denen sich jeder um sich wirft bei der Berichterstattung, aber wahrscheinlich die wenigsten immer parat haben.
Was wollt ihr im nächsten Jahr auf jeden Fall überhaupt nicht hören, wenn die Medien sich mit dem Bundestagswahlkampf dann beschäftigen? Fällt euch da spontan was ein?
Also es gibt hier Punkt 2, die transparente Ankündigung. Ich möchte nicht sagen, dass ich das nicht hören möchte, aber wir haben uns auch Gedanken gemacht irgendwie dazu, inwiefern das vielleicht auch Hörer interessieren könnte, im Programm darüber zu hören, was die Journalisten, die das Programm machen, vorhaben zur Bundestagswahl. Ich glaube, das ist vielleicht mehr so ein Thema, was gut auf die Homepage passt für Leute, die sich dafür interessieren, wissen wollen, was geplant ist, Transparenz haben wollen und die können sich dann reinklicken und das vielleicht durchlesen oder anhören, vielleicht nicht unbedingt was fürs Programm.
Ja, würde ich genau das Gleiche sagen. Also für mich auch diese gewisse Transparenz kann man ja machen. Vielleicht auch wirklich in der Pageflow dann wieder, von wegen, wie haben wir die Berichterstattung aufbereitet. Ich glaube aber, dass wirklich on air, wenn ich jetzt mit meinen Freunden oder mit meiner Familie drüber rede, die wissen nicht, wie genau das jetzt alles geplant ist. Und die wollen es auch gar nicht wissen, habe ich immer wieder das Gefühl. Ja. Und wenn man dann einfach wirklich das sagt von wegen, ja, wir werden drüber berichten, also beziehungsweise man geht ja davon aus, und das dann wirklich eher crossmedial oder online aufbereitet, das Making-of quasi, ich glaube auch, dass es eher dahin gehört, als statt im Radio.
Was mit Medien? Das Zukunftsmedienmagazin. Ich mache hier den ganzen Abend schon das Mikrofon von dem Herrn Pähler auf und es bleibt leise. Er ist nicht da, aber ihr seid da. Aileen Amberg, Oskar Wittliff, zwischen Glaubwürdigkeitskrise, Flüchtlingsproblematik, Hasskommentaren, Bundestagswahl, bei den Tutzinger Radiotagen. Wie habt ihr die Stimmung wahrgenommen? Wird es sehr nachdenklich für euch? Ihr wart ja zum ersten Mal da.
Ich hatte eher das Gefühl, dass wir über diesen Status der Nachdenklichkeit hinaus sind. Sondern eher, das ist so, wir wollen jetzt machen. Und das habe ich ja so von den anderen Teilnehmern mitgekriegt. Wir haben keine Lust mehr, darüber nachzudenken, sondern wir wollen jetzt Lösungsansätze, wir wollen jetzt auch Lösungen, die machbar sind und die wir jetzt umsetzen wollen. Also nicht mehr, wir wollen jetzt nicht mehr drüber reden und oh, traurig alles, sondern wir wollen jetzt gucken, wie können wir das ändern.
Ich fand die Stimmung auch extrem motiviert und auch super ausgelassen, weil wann hat man schon mal so im Redaktionsalltag die Chance und die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie es mit dem Programm weitergeht, wo wir stehen, wie wir es verändern können? Und das ist in Starnberg oder in Tutzing eine einmalige Möglichkeit.
Seid ihr richtig wieder hier motiviert nach Hause zurückgekehrt jetzt hier für eure nächsten Einsätze?
Ja, sicher doch.
Das ist super. Und da ging es ja auch noch ein bisschen so mit um den neuen heißen Scheiß. Wir haben uns gefragt, so, was ist eigentlich das nächste neue Format im Journalismus? Und auch, ist das überhaupt Journalismus? Es gibt ja so ein paar hippe Stichwörter. Richard Gutjahr ist zum Beispiel für Philipp Steuer eingesprungen und hat Snapchat erklärt und dabei eine interessante Beobachtung geschildert. Als Obama nämlich seinen 5. Deutschlandbesuch zur Hannover Messe absolvierte, gab es eine kuratierte Snapchat-Story. Und die hat sich Richard Gutjahr angeschaut und dann auch noch die Fernsehberichte dazu. Und hier ist seine Beobachtung.
Ich habe an dem Abend tatsächlich die 20 Uhr Tagesschau angeschaut und nochmal die Tagesthemen. Das waren dann entsprechende 1.30 oder 4.30 in den Tagesthemen Hintergrundbericht zu dem Obama-Besuch. Und ich fühlte mich durch Snapchat besser informiert. Und das hat mich echt so ein bisschen auf die Palme getrieben, weil ich mir gedacht habe, wow, Wie kann das sein? Die waren noch nicht mal da, die Journalisten. Und das Interessante war, dass der Journalist, der für den Tagesthemenbeitrag oder für die Tagesschau dort akkreditiert war, der war so eingesperrt, ja, du wirst ja erstmal dreimal Sicherheitsüberprüfung, ob du kein Terrorist bist, dass du an einem Tag da auf 50 Meter dem Präsidenten nahe kommen darfst, dann bist du eingezäunt da in diesem Compound und dann darfst du dich dann vielleicht noch für die Foto-Op irgendwie einmal an den roten Teppich oder vor die Bühne stellen und dein Foto machen, aber ansonsten sind die dort alle an der Leine. Und was bei Snapchat passiert ist, das war wirklich faszinierend. Jeder normale Bürger, der gerade zufällig an dem Fenster, also in dem Haus gewohnt hat, an dem die Polizeikolonne vorbeigefahren ist, oder in dem Moment, wo sich Obama irgendwie ein Wiener Würstchen kaufen musste, um seinen Patriotismus für Deutschland auch zu beweisen, war halt irgendeine Wurstverkäuferin und hat halt ein Snap gemacht. Und diese Bilder hat der normale Journalist dann ja nicht sofort, aber Snapchat hat sie. Und so hast du das Gefühl gehabt, dass du sowohl den offiziellen Teil, den sie hier auch ergänzt haben, als auch den inoffiziellen, übrigens auch die Aufsager von manchen Journalisten, habe ich da drin wiedergefunden, die einfach mit reingenommen haben, ne? Weil alles, was du bei Snapchat reinmachst, gehört ja denen auch. Man muss sowas ernst nehmen. Also ich finde alle so ein bisschen naiv, die meinen, das ist doch kein Journalismus.
Zeigt der Richard gut, ja. Hat er irgendwie auch recht, glaube ich, oder?
Absolut.
Ist super spannend.
Wir haben auch noch ein anderes Thema gehabt. Martin Heller hat einen Ausblick gegeben, wie Radiosender, aber auch andere Medien neue Techniken wie Virtual Reality oder auch Livestreams für sich nutzen können. Er ist Gründer des Medienstartups Into VR und der stand ja auch hier unserer Crossmedia Crew dann im Anschluss seines Vortrags noch für ein Interview zur Verfügung. Und Heller sieht vor allem in Livestreams eine einfache Möglichkeit, dem Radiopublikum in sozialen Netzwerken zu begegnen und sie zu beteiligen.
Direkte Interaktion mit dem Zuschauer. Ich muss nicht erst im Sender anrufen und durchgestellt werden. Ich kann auf dem Bildschirm bei Periscope, während ich broadcaste, kann ich mitlesen, was die Leute sagen, denken, was sie kommentieren und was sie auch für Fragen stellen und das Ganze dann einbauen in meinen Live-Bericht.
Und das haben wir auch mal gleich ausprobiert. Könnt ihr dann gucken auf Radiotage was mit Medien.de, das heißt die Interviews mit Martin Heller, mit Kaya Tim oder auch mit Richard Gutjahr, könnt ihr dann da nochmal euch in Gänze anschauen und auch die Fragen der anderen Nutzer sehen. Das ist auch ganz gut. Ein Tipp von Martin gab es auch noch, nämlich fürs Radio eine Audioaufnahme in entsprechender Qualität zu haben. Für Livestreams ist das aber nicht so wichtig.
Und keiner der User beschwert sich über zu wackelige Bilder oder wenn der Ton nicht gerade ganz schlecht ist, ist es auch in Ordnung, wenn man das einfach über das Smartphone streamt. Mobile Reporting, dieser Trend im Journalismus, also das Equipment zu nutzen zum Fotografieren, zum Filmen, was der Journalist sowieso dabei hat, nämlich im Zweifel einfach das nackte Smartphone. Das funktioniert. Ich brauche kein Zusatzequipment, um heutzutage in Full-HD-Qualität vom Smartphone live zu senden. Ich brauche Batterie und ich brauche Datennetz und ich brauche vielleicht eine gute Idee oder ein gutes Bild, was ich zeigen möchte. Macht euch nicht so viel Gedanken darüber, was ich noch alles gebrauchen könnte, um das erste Mal live zu gehen. Es ist viel einfacher, als ihr denkt, Leute.
Also das zu Periscope und Facebook Live. Ein bisschen mehr Technik braucht man zum Beispiel für 360-Grad-Videos und Virtual Reality. Ein Feld, das Martin Heller mit Into VR auch beackert.
Wenn man aber sagt, ich will das selbst machen, in der Redaktion, im Studio, mal eben eine Kamera aufstellen, ist es wichtig zu wissen, dass der Unterschied zwischen Full-HD und 4K-Qualität schon ein ganz enormer, vor allem wichtiger Unterschied ist, weil Full-HD eben bei 360-Grad-Bildern, die ja rundum Bilder sind, nicht mehr ausreicht. Dementsprechend, wer sich eine Kamera kauft, sollte heute schon darauf achten, dass die 4K-Qualität kann.
Also hier noch ein Tipp vom Profi. Und das war, glaube ich, auch spannend, mal hier Virtual Reality zu sehen. Was glaubt ihr, ist das so eine Eintagsfliege oder wird das nächste große Ding? Oder eher sowas wie 3D-Kinofilme, zeitlang in und dann verschwinden die auch wieder. Was meint ihr?
Ich glaube, es braucht... Oh, sorry, willst du?
Nee, schieß los.
Also ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Ich glaube, es wird sich langsam entwickeln. Ich kenne das besonders viel aus der Gaming-Szene, dass auch viele da mit den VR-Brillen arbeiten. Ich denke, dass es jetzt noch in den Kinderschuhen steckt und dass es halt echt noch ein paar Jahre braucht, bis es halt wohnzimmerfähig ist oder für die Leute zu Hause ist. Jetzt ist noch ein bisschen Spielerei, aber ich denke, dass es gut was werden kann.
Ich glaube das auch und ich fand auch total spannend, was Martin da so für Beispiele mitgebracht hat. Zum Beispiel von einem Radiokonzert eine Aufnahme in 360 Grad.
Von Max Giesinger, ne?
Genau, von Max Giesinger für Stars for Frieda in Berlin. Super coole Idee und so könnte Radio der Zukunft sein.
Wir haben es auch verlinkt auf Radiotage was mit medien.de. Da gibt es auch nochmal vieles zum Anschauen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Oskar Wittliff und Eileen Amberg, danke, dass ihr heute Abend zu Gast wart. Hat mir großen Spaß gemacht mit euch.
Gerne, war ein Fest für mich.
Mir auch, super.
Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal zu den Schutzinger Radiotagen nochmal vorbeischaut und so, dann gehen wir auch nochmal eine Runde wieder schwimmen dann am Starnberger See.
Gerne,
auf
jeden Fall, gerne.
Das machen wir. Das war was mit Medien für heute Abend. Dankeschön auch an die anderen Teile der Cross-Media-Begleitung. Das ganze Team könnt ihr da auch nochmal dann auf Radiotage was mit medien.de euch anschauen. Es hat mir echt großen Spaß gemacht, Dennis Horn, der dabei war, auch auf jeden Fall. Wir sagen Dankeschön, hören uns dann kommende Woche wieder. Dann ist auch Herr Pähler wieder da. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.